Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Nico, ich hoffe, dir geht es soweit gut.
Mir geht's bestens. Und selbst?
Ah ja, es ist jetzt eine Woche vor Weihnachten. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Jahr durch und ich möchte jetzt eigentlich auch, dass das Jahr vorbei ist. War ja auf jeden Fall eine Menge los. Und in Hamburg sind jetzt auch die Prüfungsergebnisse gekommen vom Steuerberaterexamen. Also auch nochmal an der Stelle an alle, die dieses Jahr die mündliche oder die schriftliche geschafft haben. Alles Gute und auf jeden Fall viel Erfolg dann für die mündliche nächstes Jahr im Januar. Und wir haben heute einen sehr spannenden Gast dabei. Und zwar, das ist der Philipp. Philipp ist mir auf LinkedIn vor einigen Monaten aufgefallen, weil er über ein Thema gesprochen hat, was mich selbst sehr stark bewegt. Und zwar, was ist meine Leistung als Steuerberater eigentlich wert? Oder besser gesagt, als Steuerberatungskanzlei. Und da hat Philipp einen super spannenden Ansatz. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Philipp heute dabei ist. Ja, Philipp, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank an euch beide, Nico und Viktor. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, und wir uns erst, und ich hatte das, glaube ich, Nico, ich hatte es ja schon ewig gesagt, dass ich mich super auf diesen Podcast freue. Ja. Deswegen, Philipp, es hat uns hat mich auch sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Und magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wie siehst du dein Werdegang eigentlich aus?
Sehr gerne. Also Philipp Penkatzki ist mein Name. Ich bin Steuerberater seit einigen Jahren, seit 2014, um ganz genau zu sein. Sehe mich aber ehrlicherweise mittlerweile nicht mehr als der typische Steuerberater, sondern sehe mich eher als Unternehmer, der im Bereich der Steuerberatung eben tätig ist. Seit Anfang 2023 bin ich alleiniger Gesellschafter einer kleineren Steuerberatungsgesellschaft in Essen. Also im schönen Essen sitzen wir. Da sind wir im Moment mit einem Team von 12 Leuten tätig und beraten unsere Mandanten in allen Facetten, die irgendwie beim typischen mittelständischen Mandat irgendwie vorkommen kann. Und was meinen Werdegang betrifft, ich habe mal ganz früher als Prüfungsassistent angefangen bei einer Next-10-Gesellschaft und habe dann relativ schnell festgestellt, okay, Prüfen ist ein guter Berufseinstieg, aber ist nicht das, was ich irgendwie langfristig machen möchte. Und bin dann quasi mit der Steuerberatervorbereitung wieder aufs gute Pferd sozusagen gesprungen und in die Beratung zurückgewechselt und bin dann auch direkt nach dem Bestehen des Examens von Grant Thornton, war es eben damals als Next-10-Gesellschaft, zu EY gewechselt in die Steuerberatung und habe dann mehrere Jahre bei EY verbracht in Düsseldorf und habe da mich dem Unternehmenssteuerrecht für multinationale Konzerne gewidmet und habe dann irgendwann für mich die Frage stellen müssen, wie geht so meine Karriere weiter? Das ist dann meistens so, wenn man so Manager, Senior Manager auf den Level dann irgendwie angekommen ist, muss man irgendwann eine Entscheidung treffen, möchte man die Konzernkarriere oder eben nicht. Und so zu dem Zeitpunkt, das war 2018, habe ich EY verlassen und 2017 war es bei mir dann tatsächlich so, dass ich mit einem langjährigen Freund von mir und einem Freund von ihm haben wir eine Immobilien-GbR gegründet und haben eine Immobilie gekauft und quasi in der Gesellschaft von null gestartet. Und ab da war eigentlich so mein Interesse an unternehmerischem Arbeiten und freie Entscheidungen treffen und allein verantwortlich irgendwie Entscheidungen treffen zu können, wieder geweckt und habe für mich dann die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt nochmal zurück in den Mittelstand, in den für mich irgendwie größeren Mittelstand, bin dann zu einer Gesellschaft hier in Essen gewechselt, wo wir 150 Leute an drei Standorten hatten. Bin dann nach einem Jahr Partner geworden in der Gesellschaft und habe dann gedacht, okay, das ist jetzt das, wo ich für den Rest meines Berufslebens bleiben werde. Aber wie das manchmal dann so ist, hat nicht sollen sein. Hab dann 2022 oder Anfang 2022 die Entscheidung getroffen, dass ich die Firma eben verlassen werde und aus der Partnerschaft eben austrete und musste dann für mich die Entscheidung treffen, möchte ich jetzt was ganz alleine machen, möchte ich mich vielleicht einer größeren Einheit wieder anschließen oder bleibe ich irgendwie im Mittelstand mit anderen Partnern zusammen und habe dann endgültig für mich die Entscheidung getroffen, ich will jetzt einmal was alleine machen, habe dann eben W&M als GmbH erworben Anfang 23 und bin jetzt einfach nur mega happy darüber, dass ich jetzt wirklich die Themen, die mir am Herzen liegen, Entscheidungen treffen, die Kanzlei irgendwie nach vorne bringen, Dinge verändern, dass ich das jetzt wirklich völlig alleine entscheiden kann. Das ist so das, was am Ende bei mir jetzt überwiegt an Freude darüber.
Ja, mega spannend auf jeden Fall, auch vom Werdegang her. Das Spannende ist ja, bei mir war es ja genau andersrum. Ich komme ja aus einer kleineren Kanzlei, habe dann mich von Jahr zu Jahr, sag ich mal, vergrößert. Bin jetzt bei RSM Ebner Stolz und ich kann das voll unterschreiben, was du gesagt hast. Also ab der Managerposition ist es wirklich so, dass man mehr darüber nachdenkt, okay, wie soll es für mich weitergehen, weil dann, wenn es halt weitergeht, Senior Manager, Director und dann vielleicht Non-Equity Partner oder wie man das auch nennen möchte, das sind halt einfach ganz andere Werdegänge. Es ist sehr viel eher Management, meistens weniger fachlich auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil dann einfach die Arbeit andere machen und man selber orchestriert und macht mehr das Review. Da bin ich auch gerade an einem sehr spannenden Punkt in meinem Leben, aber dazu dann auch an einer anderen Stelle mehr. Deswegen kann ich das sehr gut nachempfinden, was du alles so gesagt hast. Und ich finde das sehr spannend, einfach zu sehen, weil sicherlich kannst du bestätigen, dass die Arbeit in einer kleineren Kanzlei und die Arbeit bei den Top-10-Gesellschaften, dass es wirklich zwei verschiedene Welten sind, oder?
Auf jeden Fall. Und beides hat sehr positive Seiten und nicht so schöne Seiten. Also ich möchte meine Zeit insbesondere bei EY überhaupt nicht missen, weil da habe ich sehr viel gelernt, muss ich sagen. Das lag dann natürlich auch immer oder liegt immer an den Personen, mit denen man zusammenarbeitet. Aber da hatte ich dann offensichtlich Glück, dass ich sehr spannende Leute da kennengelernt habe und die zufällig dann auch in Düsseldorf gearbeitet haben, mit denen ich sehr intensiv zusammengearbeitet habe und die mich weiterhin geprägt haben, also in meiner Herangehensweise an verschiedene Themen, die ich jetzt heute noch habe und die ich jetzt heute noch genauso umsetze. Und von daher war das eine super Zeit, aber ich könnte es mir ehrlicherweise jetzt, nachdem ich jetzt 2 Jahre komplett allein verantwortlich meine Kanzlei quasi führe, kann ich mir das nicht noch einmal vorstellen, in ein Umfeld zu wechseln, wo ich nicht, sagen wir mal, ziemlich alleine entscheiden kann.
Ja, also gerade die Welt bei den größeren Gesellschaften, also ich kann das, wie gesagt, alles sehr gut nachfinden. Es ist wirklich, hat alles etwas eine ganz andere Dimension. Man hat auch bestimmte Prozesse, brauchen einfach länger aufgrund der Größe. Mhm. Deckt sich dann aber auch wiederum mit der Mandatsgröße, die man einfach betreut. Das ist einfach so ein anderes Ökosystem, sage ich mal, in dem man sich bewegt, auch wenn es das gleiche Steuerrecht ist. Und ich kann halt auch sagen, dass ich wiederum total dankbar bin, auch für meine Zeit in den kleinen Büros, weil ich besonders bei meiner ehemaligen Ausbilderin sehr viel Genauigkeit gelernt habe und ich wurde halt zum Perfektionismus erzogen bei so ein paar Themen, wenn man so etwas jünger war, da war man doch vielleicht ein bisschen, ah naja, passt schon und dann kam die quasi mit dem Backstein um die Ecke und dachte, nee, das passt jetzt hier nicht, Herr Riemann. Also deswegen bin ich auf der anderen Seite mega froh für die Zeit in den etwas kleineren Kanzleien und auf der anderen Seite bin ich da auch voll bei dir, gerade in den größeren, man lernt einfach ein bisschen oder ein Stück weit viel mehr Professionalität eigentlich, so was Auftreten angeht, Präsentation der Arbeitsergebnisse oder auch das Pitchen bei Mandaten und Co. Und allgemein halt einfach, das ist einfach eine ganz andere Welt und ich bin auch für beide Welten mega dankbar. Und eine Veränderung bedeutet ja nicht, dass man sagt, ich entscheide mich jetzt gegen etwas, sondern es bedeutet ja eigentlich vielmehr, ich entscheide mich für das, was ich eigentlich möchte in Zukunft. Und das heißt ja nicht, dass das andere dann schlecht ist oder man sagt, nee, das war jetzt ganz blöd. Also deswegen vielleicht da auch nochmal so der Hinweis an alle, nur weil man wechselt, heißt es halt nicht, dass man sagt, okay, das andere mag ich jetzt irgendwie nicht mehr, sondern jeder Mensch entwickelt sich ja auch, man ändert sich ja laufend eigentlich und da muss man einfach das suchen, was dann einfach für einen passt. Ne? Nico, war das bei dir auch so mit so bei der Ausbildung bei so kleineren Einheiten, was die Sorgfalt angeht, oder war bei dir eher laissez-faire?
Nee, also ich bin ja, also kleiner geht's eigentlich nicht, weil in einer Ein-Mann-Kanzlei habe ich eine Ausbildung gemacht.
Und das könnte ich mir gar nicht vorstellen, Ein-Mann-Kanzlei.
Aber die Sache war, ich habe halt sehr früh sehr viel gelernt und ich war ja noch sehr jung, ich war ja mit 16 in die Ausbildung reingegangen, also mit frischen 16. Und da hat mir auch noch sehr viel gelehrt, so was Zuverlässigkeit angeht, was Ordentlichkeit angeht. Also quasi, da habe ich dann halt gemerkt, schnell, aber ordentlich zu arbeiten, weil für mich war es dann halt gut, dadurch, dass nicht so viel zu tun war, war das dann so, wenn ich fertig war, durfte ich gehen. Das war der große Vorteil. Und dann hat man halt auch manchmal ein bisschen was geschlampt, weil man zu schnell fertig werden wollte und dann Ausbilder direkt zurückgepfiffen, so, das wird jetzt normal gemacht. Und jetzt ist auch erstmal eine Woche nichts mit früher gehen und ja, also kleiner ging es halt nicht.
Aber ich habe halt, es geht tatsächlich nicht kleiner.
Nee, aber ich habe halt so viel gelernt. Ich habe auch im ersten Lehrjahr habe ich dann direkt Einkommensteuererklärung, Jahresabschlüsse, Lohn gemacht, ja, Buchhaltung gemacht. Ich habe wirklich alles gemacht, was irgendwie angefallen ist. Und das hat mir halt vor allem auch in der Berufsschule dann halt sehr viel geholfen. Ne?
Ja, also an der Stelle Shoutouts an alle Ausbilder. in der Branche, die sich quasi um den Nachwuchs kümmern, die sind halt wirklich Gold wert und die sind Absolut. Halt auch einfach für die Branche insgesamt sehr, sehr wichtig. Und was meine ehemalige Ausbilderin nicht weiß, ich habe jetzt mit ihr ja auch schon seit, ich glaube, 10 Jahren nicht mehr gesprochen, glaube ich. Ich werde jetzt tatsächlich ein kleines Paketchen jetzt vorbereiten, weil ich gerade an so einem Punkt bin, wo ich auch sehr viel über diese Jahre nachdenke, um einfach nochmal so ein bisschen die Wertschätzung zu äußern, weil sie hat mich mehr geprägt, als ich es eigentlich die letzten 12 Jahre eigentlich so in oder es mir gewahr war. Deswegen bin ich da mal sehr gespannt. Auf jeden Fall, Philipp, du vertrittst etwas nach außen hin und auch nicht nur nach außen, sondern auch tatsächlich auch in deiner Kanzlei, was ich der Meinung bin, was aktueller ist als jemals, das Thema, was ist meine Leistung als Steuerberatungskanzlei eigentlich wert? Also wir haben ja, vielleicht für alle, die es nicht wissen, wir haben ja an sich die Steuerberatervergütungsverordnung, die uns quasi vorschreibt, was darf die Steuerberatungskanzlei oder was darf der einzelne Steuerberater für seine Leistung abrechnen. Und da habe ich jetzt mal mir im Vorfeld mal den Paragraphen 13 der Steuerberatervergütungsverordnung angesehen. Das ist die sogenannte Zeitgebühr. Die sagt, und das ist der Wahnsinn, dass pro angefangene halbe Stunde darf man 30 bis 75 Euro abrechnen. Das heißt pro Stunde 60 bis 150 Euro. Als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich, also kommt die jetzt aus dem Jahr 1980 oder sind wir jetzt im Jahr 2024? Das sind ja keine Stundensätze mehr. So für die hochkarätige Beratung, die man dann von einer Steuerberatungskanzlei auch bekommt. Und man bekommt ja auch sehr viel mit innerhalb der Branche, dass aktuell das Thema Controlling innerhalb der Kanzleien ein sehr wichtiges Thema wird. Das heißt, ich schaue mir einfach die Deckungsbeiträge 1 und 2 an. Bedeutet, ich habe jetzt folgenden Umsatz pro Monat. Wie viel braucht dann bitte der Mitarbeiter an Zeit für diesen Auftrag und dann abzüglich meiner Kanzleikosten noch und dann habe ich quasi den zweiten Deckungsbeitrag. So, das ist eigentlich das, was die ganze Branche gerade macht oder was mir eigentlich so auf LinkedIn begegnet. So, Philipp, du hast dabei einen ganz anderen Ansatz. Du schaust dir die gesamtwirtschaftliche Leistung der Kanzlei an und gar nicht die des einzelnen Mitarbeiters. Magst du das vielleicht einmal erläutern?
Absolut gerne. Also, ich muss dazu sagen, die Kanzlei, die ich übernommen habe, einer der Gründe, warum ich mich am Ende für die Kanzlei entschieden habe, war, dass es hier keine Zeiterfassung im Sinne einer Leistungserfassung gab, noch nie. Also die Kanzlei existiert seit 40 Jahren mit der Vorgänger-Einzelkanzlei und das war immer was ich oder in einem Umfeld, in dem ich arbeiten wollte. Weil ich habe vor einigen Jahren ein sehr interessantes Buch gelesen, Implementing Value Pricing von Ronald Baker. Und das war quasi das, würde ich sagen, wichtigste Buch, was ich in meiner beruflichen Laufbahn bisher gelesen habe, weil mir das die Augen geöffnet hat für die Frage, möchte ich als Dienstleister Zeit gegen Geld tauschen oder nicht? Und da ist ganz klar meine Antwort, nein, möchte ich nicht.
Ja.
Und man hat ja bei uns in der Branche viele Berufskollegen und Kolleginnen, für die es ganz wichtig ist, fachlich involviert zu sein, komplexe, als Kanzleiinhaber, komplexe Mandatsanfragen zu bearbeiten, den Mandanten zu beraten, quasi die Koryphäe der eigenen Kanzlei oder des eigenen Teams zu sein aus fachlicher Hinsicht. Und da ist für mich die Auffassung komplett anders. Also darf ich wahrscheinlich nicht zu laut sagen, jetzt, wir nehmen es auf, deswegen ist es jetzt eh schon zu spät, dann kann ich es auch sagen, ich würde am liebsten gar nicht fachlich arbeiten. Also wirklich gar nicht, weil meine Aufgabe in dem Unternehmen nicht die Facharbeit ist, in meinem Unternehmen, sondern die Kanzleientwicklung, dafür zu sorgen, dass wir in 10 Jahren auch noch erfolgreich arbeiten können. Und es wird niemals so sein, dass ich wahrscheinlich fachlich überhaupt nicht mehr arbeite. Aber als ich die Kanzlei übernommen habe, war für mich klar, dass ich die Rolle, insbesondere bei dem Bestands-W&M-Team, dass ich die klar abstecke und dass es nicht quasi Erwartungshaltung an mich ist, dass ich jetzt Steuererklärungen erstelle, Jahresabschlüsse erstelle, wie das viele Berufskollegen machen, die in ähnlichen Strukturen sind wie bei uns. So, und warum ich jetzt diese lange Geschichte überhaupt vorher erzähle, ist, dass es viele Berufskollegen gibt, die gucken ganz explizit darauf und rühmen sich damit, dass sie einen riesigen Teil persönlich vom Gesamtkanzleiumsatz erwirtschaftet haben. Und da stelle ich mir halt die Frage, ist das überhaupt was, womit ich mich am Ende des Tages, was ein positives Ergebnis ist, wenn ich jetzt als Kanzleiinhaber so im Tagesgeschäft involviert bin, dass ich eigentlich nicht Zeit dafür mehr aufbringen kann, die Dinge zu tun, warum ich eigentlich ja in der Kanzlei bin, nämlich das Unternehmen zu leiten und das Unternehmen voranzubringen. Und deswegen war es halt für mich total toll zu sehen, dass es auch eine Kanzlei gibt, wo es keine Zeiterfassung gibt im Sinne einer Leistungserfassung. Wir haben natürlich eine gesetzlich erforderliche Zeiterfassung, wie das die arbeitsrechtlichen Anforderungen irgendwie an Unternehmen stellen. Also jeder Mitarbeiter kann seine Gesamtzeit, trägt das in DATEV ein, in dieser Zeiterfassung. Montags 8 Stunden, dienstags 8 Stunden, mittwochs 9 Stunden, was auch immer. Aber das ist es. Wir erfassen keine Stunden auf irgendwelche Mandanten. So, und da bin ich alleine, aufgrund dieser Tatsache bin ich ja jetzt schon in der Problematik, dass ich überhaupt nicht nach Zeit abrechnen könnte. Keine Chance. Ich könnte jetzt eine Liste machen und wir haben auch, ich sag mal, in 1-2 Fällen pro Jahr kommt das auch mal irgendwie vor. Jetzt einen Fall mit einem Mandanten, den wir eigentlich nicht mehr beraten, wo wir jetzt nachträglich mit einer Betriebsprüfung irgendwie noch zugange sind. Da müssen wir das leider so machen, aber das ist halt nicht das, was ich mir wünsche. So. Und weshalb ich sage, dass wir einen komplett anderen Weg gehen, das hat mehrere Gründe. Kann ich gerne einmal jetzt im Detail erläutern, warum ich glaube, dass das die beste Lösung für alle Beteiligten ist. Nicht nur für mich als Unternehmer, für uns als Team, sondern auch für die Mandanten ist es aus meiner Sicht viel besser. Und zwar, was wir machen, ist, dass wir im Normalfall nach Festpreisen oder auf Festpreisbasis arbeiten. Die werden vor Beginn der Tätigkeit verabredet mit dem Mandanten. Die werden von mir kalkuliert. In der Zukunft werden die hoffentlich halbwegs standardisiert sein, dass ich nicht jedes Mal individuell da rangehen muss und überlegen muss, okay, was kostet diese Leistung jetzt? Aber ich erkläre auch gleich, warum das eigentlich dass wir jetzt keine 100%ige Preisliste da anbringen können. So. Und wenn wir das nicht nach Festpreisen abrechnen können, dann gehen wir her und fallen irgendwie auf die Vergütungsverordnung zurück. Ne, dass wir sagen können, okay, dann ist irgendwie Mittelgebühr ist das, was auch für den typisch oder durchschnittlich schweren Fall, Sachverhalt, auch die Rechtsprechung zur Steuerberatervergütungsverordnung irgendwie zulässt. Und das wäre quasi der Notanker, wenn wir jetzt sagen, okay, wir können uns irgendwie nicht einigen oder es ist jetzt irgendeine Situation oder vielleicht Altmandanten, die das gewohnt waren, wo wir jetzt noch nicht umgestellt haben auf irgendwelche Festpreise. Das kann immer mal vorkommen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Kanzleien, also wenn ich an meine EY-Zeit oder bei RLT, wo ich danach war, oder auch bei Grant Thornton, damals noch Wart und Klein, wenn ich daran zurückdenke, wie viel Zeit ich dafür aufgebracht habe, um überhaupt nur meine Zeiten zu erfassen als Mitarbeitender, sind das easy 1-2 Stunden pro Woche. Also bei EY hatte ich, keine Ahnung, 40, 60 Zeilen in meiner Zeiterfassung drin, pro Woche. Und dann 0,1 hier, 0,3 da, 0,2 hier und hin und her und hin und her.
Ja, besonders wenn man halt hin und her springt, das ist halt mega nervig, ne?
Genau, und dann telefonierst du, dann schreibst du wieder eine E-Mail, dann kommt einer rein, bespricht irgendwas und du musst es immer in deiner Zeiterfassung berücksichtigen. So. Was wir jetzt anders machen an der Stelle ist, in der Zeit, wo andere Kanzleien die Zeiterfassung machen und vielleicht schaffen, darüber festzustellen, oh, mein Deckungsbeitrag stimmt auf dem Mandat nicht, oder festzustellen, oh, wir haben 10 Stunden, die wir dem Mandanten noch in Rechnung stellen können, arbeiten wir an den fachlichen Themen. Oder machen irgendwas für unser Team oder was auch immer. Aber wir machen auf jeden Fall nicht etwas, was mir persönlich keinen Mehrwert bringt. Und auch den Mitarbeitenden, meinen Kollegen, keinen Mehrwert bringt. Weil am Ende des Tages verhandle ich die Festpreise mit dem Mandanten. Die werden vor Mandatsbeginn verhandelt. Und dann gelten die. Und dann gelten die für 12 Monate und die werden durch 12 geteilt. Wir schreiben jeden Monat die gleiche, also 1/12 auf den Rechnungsbetrag drauf. Und das heißt, unser Verwaltungsaufwand, der ist auch total niedrig. Weil wenn ich dann manchmal höre, ich bin in 2 Arbeitskreisen von der DATEV und einmal in so einem Arbeitskreis Strategie und dann im Innovation Circle hier in unserer Region. Und wenn ich da manchmal höre, wie viele Rechnungen meine Berufskollegen schreiben, dass die so 200-400 Rechnungen in einer ähnlichen Teamgröße 200-400 Rechnungen im Monat schreiben. Wir schreiben 800, vielleicht 1000 Rechnungen im Jahr sein. Und wir brauchen nicht eine halbe Stunde, um eine Rechnung zu erstellen, um, ich sag mal, die ganze Zeiterfassung durchzugucken, um da nochmal festzustellen, ach, hier sind nochmal 0,5 Stunden, die wir dann für 150 Euro nochmal in Rechnung stellen. Wo es genauso teuer ist, die Rechnung zu produzieren, wie der Betrag, den man abrechnet. Und was das heißt, diese ätzende Tätigkeit, Zeiten zu erfassen, das war das, was mich am meisten gestört hat an meinem Beruf. Viel Arbeiten, Drucksituation ist alles kein Problem, aber Zeiterfassung ist einfach nur nervig. Für jemanden,
vor allen Dingen auch diese Diskussion, ich weiß nicht, Nico, ob du das auch hattest, dann irgendwann, dass man sich halt dann rechtfertigen muss, manchmal für bestimmte Zeiten, nennen wir es Admin-Zeiten, Recherchezeiten, die Diskussion, kommt jetzt die Recherche auf den Mandanten, ja oder nein? Bei dem ja, bei dem anderen nein. So, das ist ja immer wieder ein Nasenfaktor, auch zum Teil wieder etwas passiert. Und da gebe ich dir recht, Philipp, es ist wirklich so, dass also in der Vergangenheit, gerade wenn man auch noch so eine Doppelrolle hat, also ich hatte immer auch noch so ein bisschen diese IT-Themen drauf, dann ist halt immer die Frage, okay, ich habe jetzt irgendwie heute 12 Stunden gearbeitet, aber ich habe gerade das Problem, irgendwie zusammenzukriegen, was habe ich eigentlich heute gemacht? So, ne? Deswegen kann ich das schon sehr gut nachempfinden, was du sagst mit, okay, die Zeiterfassung ist mit ein Kostenfaktor, den man vielleicht aus der Formel rausnehmen könnte.
Ja, weil man muss da vergleichen, wie viel Mehrwert kann man schaffen und wie viel, das heißt Mehrwert im Sinne von mehr Umsatz aus der Zeiterfassung.
Man kann das so ein bisschen vergleichen mit, ich bin jetzt ein Unternehmen, Kiosk, Restaurant oder sowas und sage jetzt, ich nehme jetzt kein Bargeld mehr an. So, du verlierst dadurch mit Sicherheit auch ein bisschen Umsatz, aber der Verwaltungsaufwand, Geld zählen, Restgeld, Wechselgeld zur Bank bringen, vielleicht irgendwie Potenzial oder Risikopotenzial durch Diebstahl oder sowas, das macht man halt weg. Und so eigentlich kann man es ein bisschen damit vergleichen, ne?
Finde ich das gut. Ist sehr ein guter Vergleich. Also das ist tatsächlich ein sehr guter Vergleich sogar, weil du umgehst auch das steuerliche Risiko, was die Finanzbehörde bei dir sieht, weil bargeldintensive Betriebe natürlich immer so eine gewisse, wie soll man sagen, ein Geschmäckle mit sich bringen, ne?
Genau.
Wie man so schön sagt. Ja, sehr schöner Vergleich.
Genau. Finde ich auch super. Und das heißt, unsere Teamkollegen und Kolleginnen, die können einfach arbeiten, die kommen morgens rein, fangen an zu arbeiten, arbeiten los und die wissen, okay, auch die Rechnung, wenn sie eine Rechnung schreiben, die ist ja automatisch vorbereitet bei DATEVs. Ob man jetzt EO Classic oder EO Komfort verwendet, ist gobs wie gesprungen, weil man kann ja die Monatsrechnung so vorbelegen, dass die jeden Monat vorbereitet wird. Und dann kann es vielleicht mal sein, dass wir irgendwelche Sonderthemen haben, aber da haben wir halt auch einen Mechanismus in unseren Verträgen drin, den ich tatsächlich aus meiner EY-Zeit übernommen habe, nämlich, das heißt bei uns Change Request. Das war damals irgendwie das Wording, das bei EY bei meinen Großmandaten damals verwendet wurde und das ist jetzt bei mir tatsächlich seitdem so geblieben und bedeutet im Prinzip, wir haben mit dem Mandanten vor jeder Tätigkeit, wo wir Festpreise vereinbaren, haben wir einen total klar definierten Leistungsumfang. Der ist total detailliert, 20, 30, 40 Punkte, die dort aufgeführt sind, die wir für den Mandanten erbringen. Da sind auch Dinge drin, die total selbsterklärend sind und die gesetzlich zwingend erforderlich sind, zum Beispiel bei einem bilanzierenden Unternehmen OPOS Buchhaltung. Aber das ist transparent dargestellt, dass der Mandant, dass wir nicht nur sagen, wir gehen nicht auf den Mandanten zu und sagen, wir machen jetzt deine Buchhaltung und der Mandant hat eine Vorstellung, was bedeutet, ich mache jetzt die Buchhaltung und wir haben eine Vorstellung, was bedeutet die Buchhaltung, dass wir die Buchhaltung machen. So. Und wenn du es nicht runterschreibst, was das exakt der Leistungsumfang ist, dann wirst du immer Informationsasymmetrien haben und immer das Problem haben, dass die Erwartungshaltung von Mandant und uns anders ist. Und wenn du jetzt natürlich nicht im Vorhinein einen Preis vereinbart hast, sondern zum Beispiel sagst, okay, ich rechne nach Stunden ab oder ich nehme jetzt die Vergütungsverordnung, wüsstest du sogar erst zusätzlich zu den Informationsasymmetrien, was hinten, also nach Beendigung der Tätigkeit, erst was an Kosten auf die Person zukommt. Und durch unsere Change Requests haben wir natürlich den Vorteil, wir haben vorher den Leistungsumfang definiert und sagen dann, die Teamkollegen wissen, okay, die Verträge sind irgendwo zentral abgelegt bei den Mandanten und die wissen genau, okay, das ist drin in den monatlichen Tätigkeiten oder in den jährlichen Tätigkeiten, die wir erbringen. Und alles, was da nicht genannt ist, explizit genannt ist, ist nicht drin. So, und das heißt, wenn so ein Thema aufkommt, dann dürfen die damit nicht anfangen, bis wir wieder dem Mandanten einen Leistungsumfang und einen Preis genannt haben. Und bis der Mandant sagt, yo, könnt ihr machen. dauert, ist ein bisschen ätzend, so von der Reihenfolge, weil man will ja eigentlich so als Berater, will man ja eigentlich direkt einsteigen und direkt loslegen. Aber das führt dazu, dass man quasi hinten raus eventuell wieder irgendwelche Diskussionen, unnötige Diskussionen über Honorar, Angemessenheit, Höhe und was auch immer hat. Oder dass überhaupt was abgerechnet wird.
Es ist halt einfach transparent für beide Seiten und das eigentlich zahlt es halt auch ein auf die auf das gemeinsame Vertrauen und auch auf das Erwartungsmanagement von beiden Seiten aus. Das ist, also eigentlich erzeugst du dadurch lange anhaltende Mandatsbeziehungen durch diese Art und Weise. Und das braucht halt einfach ein bisschen Zeit, ne?
Das ist meine Hoffnung, dass das so funktioniert. Aber ich bin da total bei dir, weil du würdest ja jetzt auch, wenn du einen Handwerker beauftragen würdest, ist etwas andere Branche, aber ist auch eine Dienstleistung, die erbracht wird, und sagen würdest, okay, oder ein Gartenlandschaftsbetrieb, baue mir mal meinen Garten um, mach schöne Gartengestaltung, leg mir da ein paar Beete an und pflaster noch mal einen Weg. Da würdest du ja auch nicht sagen, ja, okay, ich warte mal ab, was hinten rauskommt. Vor allem, wenn du noch nach Stunden abrechnest, da hast du ja quasi als Leistungserbringer hättest du ja sogar noch eine, also es wäre für dich von Vorteil, wenn du jetzt sogar hergehen würdest und sagen würdest, ich arbeite extra langsam.
Ja.
Das ist halt der Vorteil für alle, das ist mir die Leistung wert. Und wenn es die Leistung wert ist, so, dann bezahle ich die auch und dann ist mir auch scheißegal, wie lange jemand dafür braucht. So, wenn der Galabauer dann irgendwie nur, sagen wir, 10 Stunden braucht, aber das gleiche arbeitet wie jemand, der 30 Stunden braucht, so, dann wäre es halt auch dem, mit dem Stundensatz zu arbeiten, ne? Aber das ist ja auch genau das Thema.
Das ist genau das Thema. Und das war jetzt gerade, was ich jetzt gerade alles erklärt habe, war die Kanzleisicht. Mhm. Dass wir, für uns ist alles einfacher, dass wir das so machen. Und ich glaube auch, dass man mit der Art und Weise erfolgreich wirtschaften kann und auch erfolgreich die Mandate betreuen kann. Und wenn ich mir das Ganze jetzt nochmal aus Mandantensicht angucke, ich habe eine totale Verbindlichkeit als Mandant, was an Kosten auf mich zukommt. Mhm. Ich weiß 100% vorher, immer 100% vorher, was der Umfang, Leistungsumfang ist und was ich bekomme als Leistung und was ich dafür bezahlen muss. Mhm. Ich kann das in meine Cashflow-Planung mit aufnehmen, dass ich weiß, ich habe nicht einmal im Jahr nochmal bei einer, ich sag mal, halbwegs großen Gesellschaft, wo ich dann nochmal 15.000, 20.000 Euro für Abschluss und Steuererklärungen zahlen muss, sondern das preisen wir direkt mit ein, weil wir alles einpreisen, was einmal im Jahr wiederkehrend ist. Bescheidprüfung. Ich habe keine Lust, eine Rechnung zu schreiben für die Prüfung von 5 Steuerbescheiden. Ich will, dass das eingepreist ist. Ich will das so einfach haben, wie es geht. So einfach und komfortabel für alle Beteiligten, wie es geht. Und das geht halt nur, wenn ich es einpreise. So, und natürlich kann es sein, dass ich bei dem einen Mandanten mal ein bisschen draufzahle, bei dem anderen ein bisschen von Vorteil bin. Wär komisch, wenn es nicht so wäre. Aber trotzdem hat der Mandant die Möglichkeit, vor Leistungsbeginn zu beurteilen, ist es mir wert, diesen Preis A oder Preis B zu bezahlen. So, und in der Regel haben wir auch immer unterschiedliche Pakete, dass der Mandant halt vorher auswählen kann, okay, ich will jetzt beispielsweise in der Lohnbuchhaltung, möchte ich, dass alle Einzelthemen einzeln abgerechnet werden. Also wenn jetzt irgendwie ein Mitarbeiter angemeldet wird, dass wir dann wissen, okay, wir haben einen Preis dafür festgelegt und dass es dann eben wie ein Multiplikator einfach funktioniert. Sowas würden wir auch machen, passiert aber relativ selten ehrlicherweise, weil der Komfort, den auch der Mandant dadurch hat, dass er einfach weiß, okay, ich habe jetzt einen festen Preis pro Monat und muss mich da eigentlich im Normalfall um gar nichts kümmern und da kann auch nicht irgendwie was Unerwartetes kommen. Das wissen die schon zu schätzen. Und diese Verbindlichkeit, die leben wir natürlich auch, ne, weil wäre doof, wenn wir einfach nur das zu unserer Richtung halt sagen würden und wo wir dann einfach auch sagen, okay, wenn jetzt die Rahmenbedingungen komplett anders sind von einem Jahr aufs andere, zum Beispiel bei Wachstumsunternehmen kriege ich ja immer den quasi als Konterargument, ja, was passiert, wenn ich einen Mandanten habe, der total stark wächst? Dann würde ich immer entgegnen, wenn ich die Mandanten vorher kennengelernt habe und wenn ich jetzt nicht nur so ein 0815 Kennenlerngespräch mache, wo man sagt, hallo, ich bin der, hier ist der Vertrag, bitte unterschreiben, geht los, sondern ich mich mit dem Mandanten unterhalte, was ist deine Erwartungshaltung, und das dauert bei uns manchmal auch ne Stündchen bis 3 Stunden, wir haben auch schon mal 3 Stunden irgendwie uns kennengelernt und weil man dann halt irgendwie so intensiv in den Austausch schon gegangen ist, aber dann lerne ich wirklich, wie tickt der Mandant, passt er zu uns, und wenn ich das Gefühl habe, dass das so ist, dann glaube ich auch, dass man sich in die Augen gucken kann und gemeinsam sagen kann, okay, hier sind irgendwie Rahmenbedingungen nach oben und nach unten, die jetzt nicht mehr passen. Lass uns mal über eine Anpassung von dem Preis sprechen. Ja. Weil also, man will ja langfristig zusammenarbeiten.
Genau, ich glaube auch, dass das Thema Geld verdienen irgendwie teilweise bei uns sehr negativ behaftet ist. Also irgendwie so etwas in Leistung stellen oder Geld irgendwie abbrechen, das ist immer so negativ. Das ist immer so, ich bin jetzt böse und will jetzt irgendwie Geld haben. Ne? Ich meine, das habe ich jetzt ja auch in meiner ersten Steuerberater-Vorbereitung gemerkt. Und ich habe ja auch davor den Steuerfachangestellten gemacht und habe einen Bachelor of Law gemacht im Steuerrecht. Mhm. Und was ich nicht verstehe, ist teilweise bei uns im Berufsstand, dass Steuerberater, die haben und auch ihre Angestellten haben eine so hochqualitative Ausbildung genossen. Ja, das ist sehr viel Arbeit. Wir beschäftigen uns, man sieht es teilweise auch bei mir ja, mit so viel Gesetzestexten, die sich jedes Jahr, jedes halbe Jahr ändern. Dann kommt noch eine Verwaltungsanweisung, was weiß ich alles, ja. Und dann sind wir als Berufsstand nicht in der Lage, unsere Leistung selbst wertzuschätzen. Das verstehe ich einfach irgendwie nicht, weil jeder, der die Steuerberaterprüfung gemacht hat, weiß, das ist die Hölle zum Teil, ja. Und auch die Angestellten, die den Fachwirt machen. Oder auch Personen, die vielleicht den normalen Fachangestellten gemacht haben. Ist auch mit die schwierigste Ausbildung bei uns in Deutschland. Und ich verstehe das halt einfach nicht, warum man es selbst nicht wertschätzt. Und dementsprechend bewegt mich das Thema einmal aus dieser Sicht halt sehr stark. Und mich bewegt das Thema aus der Perspektive der Automatisierung und jetzt ganz neue KI. Weil jetzt werden auf einmal Fähigkeiten wichtig, die uns eigentlich alle Zeit sparen. Aber die Frage ist, was ist denn eigentlich der Gegenwert davon? Ich hatte jetzt mal so ein Beispiel, mich hat ein befreundeter Steuerberater angeschrieben und der hatte Kontrollmitteilung bekommen im Rahmen einer Kassennachschau für einen Mandanten von ihm. So, der wusste nicht, was er machen soll, hat es mir gezeigt, meinte, Mensch, kannst du mir da mal bitte helfen, was soll ich jetzt hier machen? So, ich beschäftige mich damit jetzt 6, 7, 8 Jahre ungefähr. Ich gucke mir das an, habe die Lösung nach 2 Minuten. Ja, aber warum? Weil ich mich damit seit 8 Jahren beschäftige. So, also und was ist das jetzt wert? 300 Euro die Stunde mal Faktor 0,02? Oder was? Also deswegen, das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Und durch die Automatisierung und auch durch den Einsatz von KI werden wir tendenziell schneller. Aber das Problem oder die Krux dabei ist eigentlich, ich muss ja trotzdem das Wissen haben, um dann den Output, der generiert wird, zu beurteilen. So. Und dementsprechend wird eigentlich unsere Leistung mehr wert, weil in Zeiten von Automatisierung du ganz andere Fähigkeiten benötigst, um dann das Ergebnis zu beurteilen. Und da glaube ich, ist die Branche noch nicht so ganz angekommen. Gerade Kontext Buchhaltung, also E-Commerce, Nico, dein Thema ja auch. Wenn du auf einmal in der Lage bist, 10.000 Transaktionen innerhalb von einer halben Stunde zu verarbeiten und jemand, der das alles noch per Hand macht, 2 Wochen braucht oder 3 oder die Mitarbeiter steigen aus, weil die sagen, das kriege ich menschlich einfach nicht mal hin. Was ist denn das jetzt wert? Einmal 120 Stunden oder eine halbe Stunde? So, das kann es ja irgendwie nicht sein. Ne? Also deswegen die Person, die eine höhere, also Fähigkeitslevel haben, werden dann quasi bestraft dadurch und die ein niedriges Level haben, die werden oder können halt deutlich mehr abrechnen. Das, also jeder, der ja irgendwie ein bisschen denken kann, merkt ja, okay, das kann ja irgendwie nicht sein. Und ich bin der Meinung, Philipp, wenn es mehr Steuerberater geben würde wie du, dann hätten wir einfach eine ganz andere Möglichkeit, Arbeitsbedingungen auch zu, also für Mitarbeitende zu geben, die ein ganz anderes Klima mit sich bringen, nicht nur dieses Hamsterrad zum Teil, was halt auch existiert. Und du kannst dich als Steuerberater dann halt wirklich auf deinen Mandantenpool konzentrieren. Ne? Weil ich sag immer so, gerade im Umfeld von den größeren Gesellschaften habe ich das immer so verglichen mit so einem Motor. So, also das ganze Unternehmen ist ein Motor und der Sprit, das sind die Personen. In Zeiten von Fachkräfteüberschuss hatte ich immer genug Sprit im Tank und dann lief alles. Und dann, so wie du schon gesagt hast, Manager, dann hat man sich entschieden, gehe ich oder bleibe ich? Bist du geblieben, bist du höher gegangen? Die nächsten kamen rein aus dem Studium, dann ging es immer weiter, weiter, weiter. So, aber in Zeiten von Fachkräftemangel kommt der Sprit nicht mehr so wie früher. Ich kann nicht mehr wachsen über Personal. Ich muss halt wachsen.
Nicht mehr Leute verbrennen, wenn ja, man jetzt bei dem Spritbeispiel bleibt.
Das kommt dazu, möchte ich jetzt aber hier nicht thematisieren, weil es gibt auch Personen, die auch Bock haben, auf so viel zu arbeiten, Nico. Da sind wir jetzt auch nicht ganz weit davon entfernt. Das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber in Zeiten von Fachkräftemangel funktioniert Wachstum nicht mehr über Mitarbeiteranzahl, die dann irgendwelche Stunden abrechnen, sondern du musst halt andere Geschäftsmodelle finden. Und wenn du dann einen Mandanten hast, zum Beispiel, der ein skalierbares Geschäftsmodell hat, das heißt, er hat nicht so einen hohen Wasserkopf wie alle anderen alteingesessenen Traditionsunternehmen zum Beispiel, was hindert mich daran, zu sagen, okay, wir rechnen jetzt pro Transaktion ab für die nächsten 1 oder 2 Jahre, je nachdem, was du gerade beraten hast. Alleine die Umsatzsteuer, das ist eine Transaktionssteuer quasi, jetzt mal ganz grob gesagt, ja, die, wenn du etwas würdigst, dann würdigst du damit unter Umständen Millionen von Geschäftsvorfällen auf einmal. Ja, so, was sollst du jetzt dafür abrechnen bei deiner Haftung? 1000 Euro oder was? Also macht ja gar keinen Sinn. So. Und da müsste eigentlich, und das ist eigentlich das Paradoxe, wenn der Berufsstand einheitlich agieren würde, dann hätten wir das Problem gar nicht. Aber in der Vergangenheit war es halt so, du hast immer noch mal jemanden gefunden im Umfeld, der es vielleicht für noch weniger macht. Die Zeiten sind jetzt hoffentlich bald vorbei. Also so, das ist so das, was man auch bemerkt. Aber deswegen treibe ich das Thema halt sehr stark um, weil ich das immer nicht verstehe, warum man dafür nicht einfach offener ist, weil ich auch, also jeder Steuerberater haftet ja auch für seine Tätigkeit, die er halt macht und auch nicht zu knapp, ja. Also ich meine, wir berechnen Steuerbelastung, das sind die Einnahmen des Staates, ja. So, also deswegen, das kann ja nicht sein, dass wir das dann irgendwie nicht hinbekommen, dass wir dann halt doch eine leistungsgerechte Vergütung halt einfach einführen für uns. Und bei aller Liebe zu der Steuerberatervergütungsverordnung, wenn ich diese Zeitgebühr jetzt mal aufgerufen habe, also das ist ja nichts für einen Steuerberater oder ähnlichem. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also.
Also ich kenne tatsächlich Steuerberater, die aufgrund regionaler Anforderungen und ich sag mal regionaler Ansässigkeit unterhalb der 150 Euro als Stundensatz abrechnen. Weil die irgendwo auf dem platten Land sitzen und sagen, okay, hier die Mandanten, die jetzt im direkten Umkreis sind, da haben wir keine Chance, einen höheren Stundensatz abzurechnen. Für einen Berufsträger, ne? Also nicht für einen Assistenten. Und ich glaube aber, dieses, was du gerade gesagt hast, das ist das Entscheidende, dass ich mich als Person, die eine Wissensdienstleistung erbringt, selbst bestrafe, wenn ich nach Stunden abrechne. Immer.
Ja,
und immer. Das ist aber auf der einen Seite nachvollziehbar, warum das trotzdem so viele machen, weil das ist der einfachste Weg. Das kann jeder, der in sämtlichen Vorbereitungen, ob jetzt Steuerfachangestellter in der Ausbildung, im Fachwirt, im Steuerberaterexamen, im Fachberaterexamen, wo auch immer, hat man nie Berührungspunkte mit den Themen Preisgestaltung, wie muss ich eine Kanzlei führen, das lernt man quasi im laufenden Betrieb. Aber das lernst du nicht in der Theorie, dass du mal irgendwie ein Pricing-Fortbildung machst und was auch immer. Also pflichtmäßig.
Ja, ja.
Und deswegen ist das Einfachste, ich weiß, okay, ich habe so viele Stunden am Tag und ich würde mich darüber freuen, wenn ich, sagen wir mal, 30%, 40%, 50% Marge in meinem Stundensatz drin hätte. Ja. Dann kann ich sagen, okay, super, ich habe alles erreicht, ich habe jede Stunde, die ich gearbeitet habe für diesen Mandanten, habe ich ihm in Rechnung gestellt.
Ja.
Dass das aber dazu führen kann, dass man durch diese Fähigkeiten, die man sich über die Jahre erarbeitet hat, wie du es gerade selber beschrieben hast, dafür wirklich hart ins eigene Fleisch schneidet, dass man nur nach Stunden abrechnet. Jetzt stell dir vor, du schaffst es dem Mandanten, 2 Millionen Euro Steuern zu ersparen. Und dir fällt das morgens unter der Dusche, während du duschst, 5 Minuten, 10 Minuten, fällt dir das die Lösung ein.
Und nur mal so, das ist wirklich so. Also ich kenne das auch. Also kurz vorm Einschlafen, kurz nach dem Wachwerden und so, fallen dir auf einmal Lösungen für deine Fälle ein. Ja, ja, ja.
Ja, mir passiert das häufiger, wenn ich mit meinem Hund im Wald bin und dann ich versuche dann keine Kopfhörer drin zu haben, sondern einfach nur da rumzulaufen und ein bisschen so Gedanken schweifen zu lassen und dass mir da irgendwelche interessanten Sachen einfallen. Und das müssten wir nochmal machen, da könnte man nochmal rangehen und was auch immer. So, und wenn ich das jetzt ansetzen würde, da könnte der Stundensatz gar nicht hoch genug sein, dass ich diesen wirtschaftlichen Nutzen, den ich bei dem Mandanten verursache durch meine Beratung, dass ich den irgendwie adäquat und fair abgebildet bekomme. So, und das ist genau der Hintergrund, warum wir, wenn wir unsere Preise kalkulieren, versuchen, klappt nicht immer oder klappt mal besser, mal schlechter, den Nutzen des Mandanten, den er aufgrund unserer Leistung hat, in irgendeiner Art und Weise in einer Zahl auszudrücken. Weil dann kann ich sagen, okay, Mandant, wir erbringen diese Dienstleistung für dich. Das ist der Nutzen, den du daraus hast. Das ist unser Anteil an dem Nutzen. Das ist dein Anteil an dem Nutzen. Weil ne, man arbeitet ja zusammen und jeder hat in so einem Projekt oder in einer Dienstleistung verschiedenen Input, der gegeben wird. Und ich will jetzt auch nicht sagen, okay, wenn jetzt der Mandant 1 Million an Nutzen hat, dann möchte ich gerne 70% für mich haben, weil ich sage, okay, ich habe eine tolle Stellungnahme geschrieben oder eine tolle Gestaltung gemacht, was auch immer, sondern ich würde dann sagen, okay, selbst wenn ich jetzt nur 1 Stunde dafür brauche, um sowas aufzusetzen, Wäre es dann nicht trotzdem fair, dass der Mandant als Beispiel 90% dieses Nutzens hat und ich bekomme 10%?
Genau.
Auch wenn ich nur eine Stunde dafür gearbeitet habe.
Ja. Aber es ist ja nicht nur eine Stunde, es ist ja eigentlich deine ganze berufliche Erfahrung, ja, die dich dazu gebracht hat.
Das ist es. Und das verstehen viele nicht. Und wenn ich bin in sämtlichen Runden, wo ich hinkomme, bin ich immer quasi der in Anführungszeichen Geisterfahrer, weil ich, wenn ich davon erzähle, dass wir keine Zeiterfassung haben, ich bin immer der Einzige.
Mhm.
Und egal in welcher Steuerberaterrunde das ist, ich bin der Einzige, der keine Zeiterfassung hat. Ich bin der Einzige, der sagt, okay, wir gehen ausschließlich über Festpreise oder wenn das nicht funktioniert, dann eben über die Vergütungsverordnung. Aber ich will auf Biegen und Brechen nicht nach Stunden abrechnen. Und wenn ich mir jetzt noch den wirtschaftlichen Vorteil angucke, dann als Unternehmer im Bereich der Steuerberatung, dann würde ich für jede Beratungsleistung, die ich nach Stunden abrechne, deckle ich mich automatisch auf die maximale Marge, die ich in meinem Stundensatz eingerechnet habe. Das ist die maximale Marge, die ich jemals erreichen kann. Egal wie viele Stunden ich mich abrackere.
Mhm.
Und jetzt kann es aber passieren, wenn ich einen Festpreis habe und den an dem Nutzen des Mandanten entlang kalkuliere, dass die Marge unendlich ist. Weil wenn du jetzt in deinem 5-Minuten-Beispiel bist, ne, dass du morgens aufwachst und da kommt dir der Gedanke, ach, wir machen das jetzt so, kann sein, dass es nur 30 Sekunden gedauert hat. Und wenn du jetzt dann aber, wie gesagt, 10% von 1 Million in unserem Beispiel als Honorar dafür bekommst, dann ist der Stundensatz relativ hoch.
Und es hat vor allen Dingen noch eine ganz andere Komponente. Du fängst ja auch auf einmal an, viel mehr unternehmerisch für deinen Mandanten mitzudenken. Und das sind Kennzahlen, damit kann auch der Mandant arbeiten.
Mhm.
So, das kann er nachvollziehen. So, ne? Und dann sieht er das auch als so eine Art, okay, ich investiere jetzt in diese Beratung und habe dann als Return dieses Steuerersparnis. Ne? Also versteht eigentlich jeder Betriebswirtschaftler.
Es muss noch nicht mal eine Steuerersparnis sein. Es kann jetzt auch sein, wir haben jetzt einige Mandanten, die haben einen internationalen Hintergrund. Ne? Trotz, obwohl wir so eine kleine Kanzlei sind mit einem kleinen Team, sind irgendwie über Kontakte noch aus der EY-Zeit oder auch noch aus meiner LLT-Zeit noch Mandate vorhanden, wo die Entscheider im Ausland sitzen. Die haben dann hier eine GmbH in Deutschland. So, und was ist jetzt deren Nutzen? Deren Nutzen ist vielleicht erstmal, dass die alle Compliance-Anforderungen, die hier in Deutschland haben, abgedeckt bekommen. Der Nutzen ist aber vielleicht auch, dass die keine Person hier einstellen müssen, die vielleicht mal krank wird, die Urlaub hat, was auch immer, die die Buchhaltung erstellt, die sich um Umsatzsteuervoranmeldung, was auch immer, Jahressteuererklärung, Jahresabschluss und so weiter kümmert. Und diese Kosten sparen die sich komplett ein. So, jetzt könnte ich wieder überlegen, okay, ich nehme jetzt die Vergütungsverordnung oder ich nehme jetzt ein Stundenkontingent, was ich denke, was ich im Monat dafür brauche, um diesem Mandanten die ganzen Tätigkeiten abzunehmen. Aber ich könnte natürlich auch sagen, okay, was müsste so ein, wenn ich jetzt wirklich einen Mitarbeitenden hätte, der fest bei dem Mandanten arbeiten würde, wie viel würde der verdienen? Sind das 50.000? Sind das 60.000? Da kommen noch Arbeitgeberbeiträge dazu.
Genau.
Lass es 80.000 sein. So, 80.000 ist quasi unsere Ausgangsgröße. Wenn ich jetzt die ganzen Dienstleistungen für 40.000 erbringe, als Beispiel, dann hat der Mandant 40.000 Euro gespart, die er in sein Unternehmen reinvestieren kann und ist total happy, dass wir sicherstellen, dass Krankheitsfälle eigentlich, also Krankheitsfälle, wo keiner die Tätigkeiten übernehmen kann, eigentlich ausgeschlossen sind, weil, ne, wenn bei uns jemand krank ist, macht es halt im Zweifel jemand anderes. Und er hat halt die Zuverlässigkeit, dass die ganzen fachlichen Anforderungen von uns erfüllt werden. Diese Zuverlässigkeit, die würde die Person oder der Entscheider auf Mandantenseite niemals haben, wenn er nur eine einzige Person einstellt auf dem Arbeitsmarkt.
Mhm.
Weil was muss der alles können? Das müsste ja eine erfahrene Steuerfachkraft sein, Steuerfachwirt, was auch immer, Steuerberater, Bilanzbuchhalter,
ja.
Natürlich. Bilanzbuchhalterin das genauso. Und dann hat man immer noch keine Sicherheit, dass das genauso funktioniert.
Genau, und der unter Umständen muss ich dann auch trauen, das zu machen. Der hat dann vielleicht diese Sicherheit nicht, geht dann vielleicht nach 3, 4, 5 Jahren, weil auch heutzutage Bindung auch immer so ein Thema ist einfach.
Ja, also die deswegen, Haftung nicht, ne?
Das ist tatsächlich etwas,
Haftung. Was
Haftung, ja genau, großes Thema Haftung. Und das ist zum Beispiel eine Sache, Philipp, dass die sage ich auch immer, Unternehmen zahlen heutzutage für Zuverlässigkeit. Weil Wissen und Können haben viele mittlerweile, das ist nicht das Thema. Aber das Thema, stehe ich zu meinem Wort, bin ich zuverlässig, kann ich liefern und habe ich oder trage ich auch diese Verantwortung, was dann wiederum auch mit diesem Vertrauen einhergeht. Also das, finde ich, ist so eigentlich das Thema der aktuellen Zeit. Ne? Weil das erfahre ich halt auch ganz häufig, dass das einfach das Problem ist heutzutage. Deswegen Steuerberatungskanzleien, ich kann es immer nur bei uns sagen aus dem Hause, wir wachsen wie verrückt. Das sind Wachstumszahlen, also selbst wenn man dabei ist, man glaubt es nicht, weil halt einfach gewisse Gesellschaften sich darüber profilieren, dass sie sagen, wir sind sehr zuverlässig. Ne? Mhm. Und das ist das, was Unternehmen heutzutage brauchen. Ja, super spannend. Ich könnte darüber, glaube ich, auch noch total viel reden, aber eine Frage habe ich noch, Philipp, und zwar das Thema Mitarbeiterführung. Mhm. Wie nehmen eure Mitarbeitenden das ganze Thema auf? Das finde ich mega spannend. Hat das die irgendwie verändert? Denken die da auch irgendwie dann sehr stark unternehmerisch?
Ich glaube, für die Kolleginnen und Kollegen, die vor meiner Übernahme quasi von W&M schon bei W&M gearbeitet haben, war es tatsächlich so, dass die Umstellung relativ groß war. Insbesondere auch dahingehend, dass wir diese Change Requests, von denen ich vorhin kurz gesprochen habe, dass wir da nicht sofort einsteigen. Und da haben wir immer mal ab und zu passiert uns das trotzdem noch, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt da mitten im Thema mit dem Mandanten und fangen an zu arbeiten. Aber vom Grundsatz her, glaube ich, hilft das allen, diese unternehmerische Sicht auf die Mandatsbeziehung besser zu verstehen. Weil ich versuche, also in meiner Erklärung, wenn ich im Team irgendwie erkläre, wir haben jetzt neue Mandanten, das ist der Leistungsumfang, was auch immer, ich versuche die da sehr einzubinden, also dass die genau verstehen, okay, wie komme ich manchmal auch zu einem Preis, wenn ich den kalkuliere, was sind so die Berechnungsparameter, was ist, wie schaffe ich es irgendwie einen Nutzen, der ja eigentlich nicht greifbar ist, wie kriege ich den in eine Zahl, das versuche ich schon, also ich kann jetzt nicht sagen, das klingt mir immer perfekt, aber ich versuche da jeden mitzunehmen und insbesondere auch den Steuerberater bei mir im Team, meinen Kollegen Dennis, den versuche ich da auch sehr hart einzubinden, dass er immer weiter an dieses Thema rangeführt wird, weil ich will halt verhindern, dass das, also auch diese Sensibilität, die ich vielleicht für dieses Thema habe, dass die nur bei mir gebündelt ist. Genau aus diesem Grund, den wir ganz am Anfang unseres Gesprächs halt beschrieben haben, dass Steuerberater fachliche, also die Inhaber der Kanzleien, dann die fachliche, das fachliche Oberhaupt sozusagen sind über die Kanzlei. Das will ich eigentlich in sämtlichen Bereichen verhindern, weil wenn ich jetzt Unternehmertum mir als Definition irgendwie vor Augen führe, dann wäre es in Anführungszeichen durchgespielt, das Spiel Unternehmertum, wenn die Kanzlei komplett ohne mein Zutun laufen würde. Und wenn jeder dieses Verständnis, was ich habe und vielleicht diese Richtung, in die ich gehe, wenn das halt verinnerlicht ist und wenn das von jedem so umgesetzt wird. Und deswegen war es für mich jetzt wichtig, dass wir dieses Jahr uns ein Tool geholt haben von einem Anbieter, weiß nicht, ob ich den sagen darf,
gerne.
Sonst unbezahlte Werbung, schöne Grüße an Henning, Kanzleipilot haben wir uns jetzt dieses Jahr geholt. Und weil für mich wichtig ist, dass wir mehr Struktur in diese und mehr Transparenz auch im Team in diese ganze Thematik Preisgestaltung und Preisermittlung reinbekommen. Und das hat, muss ich sagen, hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Erstmal, weil wir jetzt ein Tool haben, womit wir die Verträge easy unterschreiben lassen können, SEPA-Mandate erstellen können, was auch immer. Und wir können halt direkt auswählen. Wir haben einen Leistungskatalog dahinterlegt mit den verschiedenen Paketen, die wir auch haben und können direkt mit Mandanten auch gemeinsam theoretisch auswählen, okay, du willst das, du willst das, du willst das. Am Ende kommt der Preis raus und man könnte, also in der Theorie haben wir bisher jetzt noch nicht so umgesetzt, aber in der Theorie könnte man gemeinsam mit dem Mandanten dann sogar während des Meetings, wo man sich kennenlernt und wo man die ganzen Sachen bespricht, den Vertrag an den Mandanten schicken. Der könnte ihn unterschreiben und dann wird es direkt schon losgehen. Aber für mich ist da erstmal wichtig, dass unsere Teamkollegen da auch die Möglichkeit haben, reinzugucken oder wenn es jetzt mal darum geht, man spricht mit dem Mandanten darüber, einen Herabsetzungsantrag für Vorauszahlungen zu stellen. Mhm. Dass die sofort sprachfähig sind, am Telefon auch da reinklicken können, die Zahlen eingeben, um wie viel müssen die Vorauszahlungen herabgesetzt werden, kostet Betrag X, fertig. Und dann kann man dem Mandant sagen, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen? Und dann kann der Mandant entscheiden, weil für den Mandanten ist auch wieder, wir haben das jetzt bei einem Mandanten gehabt mit Herabsetzung von Vorauszahlungen, die am abweichenden Wirtschaftsjahr endet am 31.8., ein bisschen aus der Historie so geboren. Und bis wir die Formulare für die Steuererklärung 2024 übermitteln können, ist vielleicht Mai nächsten Jahres. Und die haben jetzt ein etwas oder deutlich niedrigeres Ergebnis erzielt als in dem Jahr davor, auf dessen Basis die Vorauszahlungen halt festgesetzt wurden. Und wir können jetzt warten bis Mai, ist in Ordnung. Dauert, also als wir darüber gesprochen haben, war irgendwie November. Dann hätten wir, sagen wir mal, den ganzen November, Dezember und dann nochmal 5 Monate im nächsten Jahr. Das sind 7 Monate. Und dann kann man überlegen, was sind die Opportunitätskosten für den Mandanten? Wenn der jetzt die Vorauszahlungen herabsetzt, kostet ihn das einmal Betrag X. Aber er kriegt das Geld, er kriegt ein paar hunderttausend Euro jetzt überwiesen, die er im schlimmsten Fall einfach nur auf ein stumpfes Tagesgeldkonto für 2-3% legen kann. Und bei ein paar hunderttausend hat er auf jeden Fall wirtschaftlich am Ende mehr Geld, trotz unserer Beratungskosten für dieses Thema, als er hätte, wenn er einfach warten würde bis nächstes Jahr. Mhm. Und das sind so die, das ist wiederum der Nutzen, der jetzt in dem Fall dann beurteilt werden müsste. So, und in dem Fall hat der Mandant sich auch dazu entschieden, okay, beauftragt uns, den Herabsetzungsantrag zu stellen. Und da muss ich jetzt aber nicht großartig dann nachrechnen, sondern da haben wir es relativ standardisiert, ne, für diese Themen. Oder ja, was wir halt auch regelmäßig haben, ist hier diese Dauerüberzahlerbescheinigung. Da haben wir dann quasi als Berechnungsgrundlage die durchschnittlichen Ausschüttungen. Und wenn man die Steuerersparnis, die man hätte, wenn man die Dauerüberzahlerbescheinigung hat in so einem Holding-Konstrukt, wenn man diese Steuerersparnis für 7 Jahre anlegen würde, dann auf der Basis errechnen wir quasi den Preis für diese Dauerüberzahlerbescheinigung. Bei einem, der jedes Jahr 1 Million ausschüttet, ist der Preis komplett anders, obwohl die Tätigkeit genauso ist, wie für jemanden, der jedes Jahr nur 5.000 ausschüttet. Und das ist halt der Nutzen auch wieder für die Mandanten.
Und auch das, was du auch schon gesagt hast, ne? Ihr habt diesen Prozess standardisiert. Was hat das wiederum zur Folge? Meine Mitarbeitenden sind in der Lage, das selbst zu entscheiden und zu beraten. Und ich eliminiere damit auch wieder unnötigen Abstimmungsaufwand, wo ich eigentlich als Berufsträger immer wieder den gleichen Entscheidungsbaum durchgehe in einem selber. Und den hat man dann jetzt digital umgesetzt mit der Lösung. Und dadurch habe ich auch wiederum mehr wertschöpfende Zeit gewonnen eigentlich.
Genau, da sind wir jetzt noch nicht 100%, das sage ich auch ganz offen. Also ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre bei uns jetzt hier alles schon perfekt ausgearbeitet, aber das ist, wo wir halt hinwollen und weshalb wir halt dieses Tool uns geholt haben, weil das für mich, also wenn ich überlege, wie lange ich früher ohne das Tool gebraucht habe, um irgendwelche Angebote zu kalkulieren, weil ich die ja immer vorher komplett ausgearbeitet haben muss. Ich sage auch nicht, ja, kostet zwischen 10.000 und 20.000 Euro, sondern ich sage, es kostet 17.342 Euro und 17 Cent. Nein, wir runden natürlich irgendwie auf 50 Euro oder so, aber vom Prinzip her, ich sage einen exakten Betrag und das ist der verbindlich gilt. Und deswegen muss man da auch vorher ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Und ich glaube, dass dieses vorher viel Zeit investieren viele Leute abschreckt. Ja. Und auf der anderen Seite führt das aber auch dazu, dass wir vielleicht preislich ein bisschen teurer sind als vergleichbare Steuerberater, die hier in der direkten Umgebung sind, die dann erstmal gar nichts sagen, kostet ungefähr so viel, aber am Ende kommt eine ganz andere Rechnung raus. Mhm. Und dann ist aber der Schmerz für den Mandanten zu sagen, okay, eigentlich empfinde ich das jetzt nicht als fairen Umgang, dass jetzt die Rechnung um 40% höher ist, als wir vorher mal geschätzt haben, aber mein Schmerz zu wechseln, der ist vielleicht noch höher.
Ja.
Und deswegen akzeptiere ich das dann doch irgendwie. So agieren wir halt nicht und deswegen führt es halt auch regelmäßig dazu, dass wir Mandate, wo wir quasi ein Angebot abgeben, nicht gewinnen, weil die sagen, okay, das ist mir jetzt vom Investment einfach zu teuer. Okay, und dann ist es aber so, weil mein Ziel ist eigentlich, basierend auf unserer Umsatzzahl, die wir jetzt machen an Umsatz und aufgrund unserer Teamgröße, würde ich eigentlich viel weniger Mandanten betreuen wollen, als wir es tatsächlich tun. Und genau aus dem Grund, den du ganz am Anfang gesagt hast, Viktor, nämlich, dass wir einfach mehr Zeit für jeden Mandanten aufbringen können.
Ja.
Dass wir, ich würde am liebsten wahrscheinlich 50 gleich große Mandanten ungefähr, würde ich jetzt mit der Umsatzzahl, die wir jetzt machen, betreuen. Das sind dann, ich sag mal, wahrscheinlich Mandanten, die ein paar Millionen Umsatz machen, irgendwie GmbHs, ne, und wo wir dann sagen können, okay, da würden 50, die sind dann auch, wenn da mal einer wegfällt oder mal zwei, dann ist das, ich sag mal, auch vom Klumpenrisiko gar nicht so hoch, aber wir hätten halt so viel Zeit für diese Mandanten, um uns wirklich tief mit den Themen zu beschäftigen, die man nicht hat, wenn man im Prinzip akkord versucht, einfach nur den Schreibtisch immer leer zu fegen und eine Sache nach der nächsten rauszuballern. Mhm. Und ja.
Also, was ich auch nochmal ganz kurz sagen möchte zum Schluss, also ich bin jetzt kein, vielleicht um das auch nochmal zu sagen, ich würde jetzt grundsätzlich Zeitarbeit, wenn wir es jetzt so nennen möchten, nicht grundsätzlich verteufeln. Ich bin ein großer Freund von hybriden Ansätzen. Gerade im Bereich Onboarding kann ich berichten, wenn wir so zum Beispiel beauftragt werden für einen Full-Service. Das bedeutet, Mandant möchte von uns alles haben. FIBU, Lohn, Jahresabschluss, Steuererklärung, alles Mögliche. Ja? So, dann ist ganz oft das Thema, okay, wenn wir uns in die System- und Prozesslandschaft aus IT- und steuerlicher Sichtweise einarbeiten müssen, sagen wir, weil das immer wieder andere Systeme sind, das machen wir über eine Zeitgebühr nämlich, weil das ist das Fairste für beide Seiten. Aber sobald man sich kennengelernt hat und man alles soweit einschätzen konnte, okay, wie sieht das Risiko aus, wo sind die Stellschrauben, was müssen wir machen, dann geht man eher auf Paketpreise. So ist es eigentlich für beide Seiten ganz gut. Deswegen, ich will da auch nochmal betonen, dass das darf man jetzt grundsätzlich nicht verteufeln. Also die eine Extreme ist nicht richtig als die andere Extreme. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Wir möchten ja einfach nur diese Impulse setzen und da fand ich es halt da super wichtig, was einfach Philipp zu sagen hat. Und was mir auch nochmal ganz wichtig ist zu betonen, Philipp, auch da großen Respekt an dich, auch einfach mal zu sagen, Leute, ich habe das fachliche Steuerberatungsgame für mich durchgespielt. Ich bin happy, dass ich das alles hatte. Aber mein Herz schlägt für Unternehmertum und Strategie. Und ich suche mir Leute, für die einfach das fachliche Herz halt sehr höher schlägt. Also meine stabile zweite Reihe, wie man so schön immer sagt. Ne? So, und die befähigt dazu, dass die sich nicht um strategische Themen kümmern müssen, sondern wir teilen uns das auf. Die kümmern sich um die fachliche Führung des Teams. Ich mache das Strategische. Und das ist tatsächlich etwas, was ich häufiger beobachte bei sehr guten Kanzleien oder auch bei Anwälten und Co., dass die größeren Gesellschaften sich tief in die Augen gucken, bei den Partnern sagen, okay Leute, was wollen wir machen? Fachlich arbeiten, oder? Okay. Wir brauchen jemanden, der die Strategie macht. Und dann stellen die sogar jemanden Externes ein, der nicht aus dem Berufskreis kommt. So, und da habe ich sehr großen Respekt davor, weil die wenigsten fachlichen Partner das zugeben würden, weil sie dann Kontrolle abgeben. Aber was sie eigentlich abgeben, ist wertvolle Zeit, die dann ein anderer investiert, um Sicherheit und um dann diese Kopfschmerzen abzunehmen. Weil so wie du auch schon gesagt hast, vieles wird on the job gemacht. Und ich habe immer so diese ketzerische Aussage, wenn etwas nebenbei gemacht wird, dann wird es nie vollumfänglich gut werden. Man muss sich irgendwann entscheiden, was will ich einfach machen im Leben. Und deswegen da ganz großen Respekt, dass du das auch so offen sagst, weil ich finde, das ist eigentlich das, also, oder das ist das Ziel. Jeder sollte in der Rolle arbeiten, in der er sich einfach wohlfühlt. So. Und im Endeffekt ist eine Kanzlei ein großes Team. Und wenn eine Kanzlei unten herum wirtschaftlich erfolgreich ist, dann ist das nicht nur dein Verdienst, auch nicht dein Verdienst des Berufsträgers, sondern das gesamte Team hat dazu beigetragen. Und da müssen einfach alle mal ein bisschen, ich sage mal, offener werden für diese Ansätze. Und ich glaube, das sind auch Ansätze der Gegenwart und Zukunft, weil in Zeiten von Fachkräftemangel, die Themen werden immer komplizierter. Also gerade auch das Steuerrecht wird ja so kompliziert. Jetzt kommt diese technologische Komponente noch mit rein. Wer sich traut, heutzutage alles noch vollumfänglich zu beraten, der wird irgendwann an seine Grenzen kommen. So, weil das ist halt, also es ist einfach nicht mehr möglich, gerade in Bezug auf die Haftung. Und ja, deswegen, Philipp, an der Stelle, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich super gefreut. Ich habe dir sehr gerne zugehört und kann mich mit sehr vielen Punkten auch sehr gut identifizieren. Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes das Buch legen, was du erwähnt hattest und auch dein LinkedIn-Profil. Dann, wenn ihr gerne mal den Feed von Philipp durchforsten wollt, oder nicht den Feed, sondern die Beiträge, dann schaut doch mal gerne vorbei. Ich finde die immer sehr, sehr gut. Sind auch sehr offen und transparent. Das finde ich auch wirklich sehr gut. Und in dem Sinne, Philipp, danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank an euch beide. Das war sehr nettes Gespräch und ja, vielleicht schaffen wir es ja nochmal zu einem zweiten.
Genau, und dann vielleicht nochmal in Präsenz. Alles klar, dann.
Sehr gerne.
Schönen Abend.
Euch beiden auch. Macht's gut, ihr beiden.
Tschüss.